guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, so groß war Gottes Liebe, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Amen. Und wir feiern heute Taufe von Lasse und Benedikt. Und ihr habt es auf eurem Shirt stehen, mein Leben ist neu. Meine Predigt heißt auch von Neuem geboren. Und darüber wollen wir heute Morgen mal ein wenig sprechen. Weil ihr glaubt das, was hier in Johannes 3,16 ja steht. Wer an ihn glaubt, und das ist ja ein weiter Begriff, dieser Glaube, und da steht ganz schön viel dahinter. Und da ist in euch drin ganz schön viel passiert, dass es überhaupt zu dieser Entscheidung heute kommt, dass ihr da seid und vor Gott und der Welt und der unsichtbaren Welt euren Glauben an Jesus Christus bezeugen wollt. Und die Bibel spricht davon, dass man neu geboren wird, wenn man an Jesus Christus gläubig wird. Sie spricht auch von einer Wiedergeburt sozusagen. Aber wir müssen aufpassen, wir sprechen nämlich nicht von einem Gefühl oder von einer medizinischen Behandlung, die ihr durchgegangen seid, dass ihr euch danach fühlt wie von neuem geboren. Das ist es nicht. Es ist auch keine Reinkarnation oder so, was man unter Wiedergeburt ja auch verstehen kann. Also ihr werdet nicht als Huhn aus dem Becken geholt oder so, oder als Hund oder was auch immer, sondern es symbolisiert, dass ihr von oben her geboren seid. Das sagt auch Jesus, wer von oben her geboren wird. Und da wollen wir mal reingehen. Und ich würde gerne heute viel vom Apostel Paulus zitieren. Habt ihr es oben? Ja, sehr gut. Alles klar. Und zwar beschreibt Paulus in Römer, in seinem Brief an die Römer, die ja damals Heiden waren, da war der christliche Glaube überhaupt nicht verbreitet. Der Paulus war der Erste, der ihn dahin gebracht hat. Und der schreibt im Brief an die Römer etwas über die Taufe. Und er beginnt damit diesen Absatz: Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Vielleicht bist du heute auch hier und du weißt es nicht. Ich hoffe, dass ihr zwei es wisst. So beginnt Paulus und er fährt weiter und ich würde das gerne mit ein paar Bildern veranschaulichen, uns da mit reinnehmen, was das Ganze bedeutet. Er schreibt weiter, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Das heißt, es gab einen Weg vor Christus und dann ist da Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und dieser Weg, der alte Weg endet tatsächlich da. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Er ist ans Kreuz gegangen für unsere Sünden, für unsere Schuld, damit das zerbrochen ist. Und unser altes Leben endet tatsächlich dort am Kreuz. Und unser alter Mensch stirbt mit Jesus dort am Kreuz. Und er schreibt weiter, und sind daher auch mit ihm begraben worden. Also das heißt, unser alter Mensch ist sogar tot. Jesus ist gestorben am Kreuz. Es war Fakt. Es ist historisch belegt. Und damit sind auch wir gestorben und mit ihm begraben worden. Das alte Leben ist vorbei. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, also falls du es nicht weißt, Jesus lebt. Wenn du Ostern verpasst hast, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Das Grab war leer. Er ist auferstanden und er lebt noch heute. Wir reden hier nicht über einen distanzierten Gott oder über einen toten Gott. Wir reden über einen lebendigen Gott, der heute noch unter uns wirkt und der heute noch Menschenleben verändert und der uns nah sein will, sogar sehr nah. Und da werde ich weiter noch drauf eingehen. Jedenfalls ist Jesus nicht im Grab geblieben, er ist von den Toten auferstanden und somit ist auch unser Leben neu geworden. Das habe ich mal hier mit so einem neuen Leben mit einem kleinen Kind dargestellt. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben leben. So kurz fasst das Paulus hier zusammen, was die Taufe eigentlich bedeutet. Es gab ein altes Leben, es endet mit Christus am Kreuz, er hat die Macht der Sünde besiegt. Sie ist gestorben durch sein Werk am Kreuz. Und durch seine Auferstehung haben wir Anteil daran. Das Alte kann wirklich zurückbleiben. Es hat keine Macht mehr über uns. Wir haben ein neues Leben in ihm. Also, es gibt ein altes Leben und es gibt ein neues Leben. So beschreibt es die Bibel. Und ich würde gerne mal darauf eingehen, auf dieses alte Leben gegen das neue Leben. Was ist da eigentlich, woran macht sich das bemerkbar? Ich habe das hier mal mitgebracht anhand von dem Lebensrad, nennt sich das, glaube ich. Das wird oft in Coachings, Lebenscoaching und so verwendet oder in der Psychologie meine ich auch. Das ist einfach ein Rad, wo 6 Bereiche aufgezeichnet sind. Das sind so die elementaren Lebensbereiche eines Menschen. Ja, da ist Freunde, Familie, Gesundheit, Fitness, der Beruf, ganze Geschichte, Karriere, meine Freizeit, meine Erholung, Finanzen, Partnerschaft und Liebe. Das sind so die Bereiche, die ein menschliches Leben ausmachen. So, und da kannst du dann eben hingehen und in der Mitte ist ein Ring, da ist 0, da läuft es gar nicht. Und außen der Ring ist eine 10. Und dann kannst du sagen, ja, läuft bei mir oder läuft nicht bei mir. Und dich da einschätzen. Und dann sieht man, wo du stehst. Das kann zur Selbstreflexion helfen. So, in dem alten Leben bin ich im Mittelpunkt. Und ich ringe darum, all diese Lebensbereiche in meinem Leben zu optimieren, gut zu machen. Nur realistisch ist es eher, dass es dann so aussieht. Ja, das ist jetzt mal ein Beispiel, dass du vielleicht mega gern ins Fitnessstudio gehst, deine Gesundheit irgendwie voll aufrechterhältst, Karriere machst ohne Ende, dadurch deine Finanzen mega laufen, aber deine Erholung, also du kommst nie wirklich zur Ruhe, die ist irgendwie nicht da und in der Liebe läuft es gar nicht, deine Ehe ist vielleicht eine Katastrophe, deine Liebeswelt ist schlecht und mit Freunden und Familie, naja, also Freunde vielleicht noch, Familie, nee, so. Da, mit denen will ich nichts zu tun haben. Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn wir das als Lebensrad sehen und du damit durchs Leben rollst, dann kann das ganz schön holprig werden. Und je schneller du wirst, desto größer wird die Unwucht und das kann dich richtig raushauen, das Ganze. Viele erleben das so. Und da kannst du dir schlecht bei werden im Leben, wenn du so mit deinem Lebensrad so eine Unausgewogenheit hast. Und die Bibel sagt das auch schon im Alten Testament, 700 Jahre vor Christus, sagt der Prophet Jesaja, als er Christus prophezeit, was sich dann tatsächlich erfüllt hat, durch sein Leben, durch sein Werk am Kreuz und das alles, sagt er, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Jeder steht im Zentrum seines Lebens, jeder geht seinen eigenen Weg und irrt aber schon irgendwie auch umher. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. Und er sagt es noch klarer auf den Punkt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Auch wenn du vielleicht ein selbstgerechter Mensch bist und meinst, läuft rund bei mir, ob es auf der 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist oder 10, es läuft rund. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht deinen Arbeitskollegen fragen würdest, dass er eine Fremdeinschätzung macht oder spätestens deinen Ehepartner, dann hast du irgendwo eine Unwucht drin, oder? Ob du dann so ein Gerechter bist, ja, weiß ich nicht. Das neue Leben aber, da möchte Gott im Zentrum sein. Gott hat gesagt, wie er den Menschen gestaltet hat und wie er sich sein Leben vorstellt. Er hat sich bereits offenbart. Das hat er getan in seinem Wort, das tut er auch heute noch durch seinen Geist. Und er möchte im Zentrum sein und die Bibel ist voll davon, wo wir lesen, wie sehr Gott das möchte. Im 2. Korinther 5 schreibt Paulus, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Es ist jetzt nicht so, dass du Gott einlädst in dein Leben und in den Mittelpunkt stellst und dass dann auf einmal dein Konto voll ist. Das ist damit nicht gemeint. Aber er will dir helfen, dass du ein gerechtes Leben lebst. Durch seine Gerechtigkeit und durch seine Liebe und seine Kraft in deinem Leben die Dinge gut machen kannst. Und wir sehen aber auch, dass es ein Kampf ist, dass das neue Leben und das alte Leben irgendwie im Kampf miteinander stehen. Denn ich rücke zwar Gott in die Mitte, aber es heißt so schön, ich lebe jetzt schon mit Christus, bin aber noch nicht bei ihm im Himmel. Also ich bin jetzt schon erlöst, bin jetzt schon frei, bin jetzt schon ein Kind Gottes, aber ich bin noch in dieser Welt. Die gefallene Schöpfung und das alles, das ist da und das wirkt sich aus. Und Paulus, und das versucht, sich immer wieder in den Mittelpunkt zu drängen. Und Paulus beschreibt das so im Galaterbrief, Vers 5 bis 17, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Und das macht es irgendwie kompliziert und schwierig. Es wäre schön, wenn man einen Heiligenschein kriegt und nur noch durchs Leben schwebt und nur noch Jesus, 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 alles ist in Ordnung und das Lebensrad läuft einfach rund. Nein, mein altes Ich versucht immer wieder, mich da reinzudrängen. So sind wir Menschen irgendwie gemacht, das ist von Anfang an in uns drin. Aber Gott möchte dennoch im Mittelpunkt sein, weil er uns so sehr liebt und weil er nur das Beste für uns möchte. Was ist das Geheimnis hinter dem Allen? Was hat das alles zu bedeuten? Was ist das Geheimnis? Und das Geheimnis finden wir in dem, was Jesus auch sagt, in Johannes 16, Vers 8. Da sagt Jesus, er meint den Heiligen Geist, er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ihr Lieben, das ist erstaunlich, denn ich habe das hier als blaue Taube eingezeichnet, es ist der Heilige Geist, der den Menschen die Augen und die Herzen öffnet. Da fängt sein Werk an. Er befreit uns, die Liebe des Vaters überhaupt zu sehen, zu verstehen und annehmen zu können. Und er deckt eben dieses alte Leben auf und nimmt es wie ein Tuch von uns, das zwischen Gott und uns liegt, wenn wir ihn darum bitten und von Herzen einladen und suchen. Es ist das Werk des Geistes in uns. Damit fängt es an. Und Paulus schreibt im Epheser 1,19, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und in ihm ist in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Lieben, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die uns in uns das Wollen schafft, die auch Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft möchte in uns leben. Ich liebe dieses Lied, the same power that conquered the grave lives in me. Die gleiche Kraft, die den Tod besiegt hat, lebt auch in mir. Ihr Lieben, wenn wir das ausklammern aus dem christlichen Glauben, dann können wir es vergessen. Dann haben wir keinen Anteil am Himmelreich. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der das Wollen und Vollbringen in uns schenkt. Und das symbolisieren wir auch heute, eben das, was hier geschieht, dieses vom Tod, vom Alten, was Tod in Sünde ist, ins Leben hinein, untertauchen in den Tod und auferstehen in die Auferstehung Jesu Christi, in ein neues Leben hinein, was ja innerlich sich schon vollzogen hat. Das ist ja nochmal ein Symbol, dass das passiert ist in euch drin. Es ist ein sichtbares Zeichen für eine unsichtbare Realität, an der ihr ja schon Anteil habt. Ähnlich wie bei einer Ehe. Da ist das ja auch schon, passiert nicht an der Hochzeit, sondern es ist vorher schon passiert. Aber die Hochzeit ist so ein starkes Symbol und man schließt einen Bund mit Gott. Also, es ist der Geist Gottes, der uns die Augen und die Herzen öffnet. Es ist der Geist Gottes, der die Kraft war, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und Paulus schreibt an den Titus, durch das Bad der Wiedergeburt, wovon ich eben gesprochen habe, das Untertauchen und das Auftauchen, was sich innerlich vollzieht, aber heute auch symbolisch sichtbar wird, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist Da haben wir es wieder. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Halleluja. Dieses neue Leben geschieht durch den Heiligen Geist. Und dann geht es ja weiter. Ja, wir werden ja nicht in den Himmel entrückt heute Morgen, sondern das Leben geht weiter. Und da sagt ja auch Paulus ganz klar, ein neues Leben zu führen. Und er schreibt in der Apostelgeschichte 1,8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Wow. Zwei Dinge möchte der Heilige Geist in uns bewirken. Er möchte, dass wir die Liebe des Vaters erkennen. Er möchte uns damit erfüllen und er möchte, dass es überströmt und dass wir befähigt sind, sogar Zeugen zu sein, dass wir gar nicht anders können, als von dem zu erzählen, was wir erlebt haben. Das ist auch eine seiner Aufgaben, die er hat, seiner Ziele. Jesus sagt in Johannes 14, 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Guter Indikator, wenn du immer wieder mal denkst, ist das richtig oder ist das falsch und dein Gewissen irgendwie eingreift, dann ist das wahrscheinlich der Heilige Geist, der dich lehren und erinnern möchte an das, was Jesus gelehrt hat. Wenn das aufhört, geht in die Seelsorge. Aber das tut er, das tut er. Er lässt uns nicht alleine. Und das heißt eben, dieses Leben leben wir nicht aus eigener Kraft, sondern auch durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, dieses neue Leben ist davon erfüllt und geprägt. Und in Philipper lesen wir, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er macht uns fähig, das zu tun, was ihm gefällt, nicht was uns gefällt. Galater 5, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Es ist ein gemeinsamer Weg. Ich komme so langsam zum Ende, denn die Frage ist, dieser Weg wird vielleicht kein leichter sein, kann steinig und schwer werden, wie der Xavier Naidoo singt. Aber den geht ihr nicht alleine, denn Jesus Christus möchte durch seinen Heiligen Geist mit euch sein. Und er hat gesagt, in Johannes 7 lesen wir, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Jesus war präsent, aber wir haben vor 2 Wochen, war es, glaube ich, Christi Himmelfahrt gefeiert. Er ist gestorben, er ist begraben worden, er ist auferstanden, er ist seinen Jüngern begegnet und dann ist er in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, ich lasse euch einen Beistand, einen Helfer. Und das ist der Heilige Geist. Jesus ist in seiner Herrlichkeit offenbar und wir leben nun in seiner Kraft durch den Heiligen Geist. Das hat er uns verheißen. Und deswegen werden wir auch nachher beten um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wie schafft man das? Ganz praktisch. Und der Prophet Jeremia, der fährt das jüdische Volk, das israelische Volk hart an und bringt es ganz gut auf den Punkt. Und die Probleme, die alle entstanden sind auf dem Weg, den das Volk gegangen ist, sagt er, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Sprich, Gott ist die Quelle des lebendigen Wassers. Es fließt und fließt und fließt. Das ist wunderbar. Und dann sagt er, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und das ist es, das Leben mit Gott, da ist eine lebendige Quelle. Und das ist Gottes Nähe, das ist Gottes Gegenwart, das ist sein Wort, das ist das Gebet, Es ist Zeit mit ihm. Reflexion des eigenen Lebens mit ihm. Das Einladen, komm du immer wieder rein. Sei du Herr in meinem Leben. Nicht ich, nicht was ich will, sondern was du willst. Und sein Wort suchen, seine Weisung suchen. Und dann eben den Becher, also sich da voll drunter stellen. Du kannst ihn immer daneben halten, das fließt trotzdem. Aber es ist eine Entscheidung, sich da drunter zu stellen und die Nähe Gottes zu suchen. Im stillen Kämmerlein, in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, in seinem Wort, wie auch immer. Die Alternative, das sagt die Bibel, ist das Leben ohne Gott. Und ich finde das Bild so schön, deutlich, dass die Alternative eben das Leben ohne Gott ist. Und Jeremia beschreibt es als, du schöpfst und schöpfst und schöpfst und du füllst es in Zisternen, wo du denkst, ich hole mir dann raus, wenn ich es brauche. Aber vielleicht hast du das auch schon in deinem Leben erlebt. Du schöpfst rein und du merkst, es versickert. Ey, das wird faul. Und wenn es nicht faul wird, dann läuft es weg, läuft es davon. Und dir fehlt die Quelle des lebendigen Wassers. Und damit möchte ich schließen und ich möchte euch alle einladen, euch zwei, aber auch jeden hier unter uns, das zu tun. Die Quelle für unser Leben in Gott zu suchen und nicht in irgendwelchen Bereichen durch eigene Kraft zu versuchen, sich Zisternen zu füllen, um sich zu nähren, weil Gottes Wort ist da ziemlich klar und sagt, das wird uns nicht gut tun. Das ist nicht Gottes Wille für unser Leben. Okay, das mal soweit von meiner Seite. Und jetzt wollen wir hören, was Gott an euch beiden in eurem Leben so getan hat, aus eurer Sicht zu hören, warum ihr heute Morgen diese Entscheidung hier trefft.